Ihnen sehr herzlich für diesen sehr interessanten Vortrag, der, so glaube ich, auch sehr viele Anknüpfungspunkte für Fragen, Kommentare, auch Gegenmeldungen gibt. Darf ich Sie bitten, sich an der Diskussion zu beteiligen?
Darf ich nur fragen noch einmal nach dem Wortlaut des Zitates auf Deutsch, das Sie gebracht haben über die Wellen? Wir schauen auf die Wellen im Meer und sehen uns selber.
Burkhard. Ja, wir möchten gerne die Welle kennen, auf der wir im Meer treiben. Allein wir sind diese Welle selbst. Das heißt, wir möchten gerne verstehen, was unsere Zeit bewegt. Aber da wir selber Teil dieser Zeit sind, ist uns in gewisser Weise der Blick darauf versperrt. Und das ist natürlich das Problem mit dem ganzen Vortrag, dass er in gewisser Weise versucht zu verstehen, in welcher Zeit wir uns befinden. Aber das ist ein Problem, was Historiker, insbesondere Zeithistoriker, eigentlich immer haben.
Ja. Sie haben, ich weiß, I don't know which language I speak.
Maybe in English.
I'm always in this dilemma. No, I've been here for a long time. It doesn't.
Mitch, wartest du bitte ein bisschen, ich habe vergessen.
Whatever. This is actually in my lecture room, so I'm pretty used to filling it, but whatever. You mentioned Rwanda in passing. Just twice. But I wonder if you don't think it actually has rather more importance for this topic than was indicated by that. There's a sense, at least, in which one can think of all of this rights talk and its expansion as a response to the bad conscience of failing in Rwanda. If it weren't for the fact that the responses to that failure were quite different in different places.
Yeah.
Right. In the United States, it was more activist internationary politics, Clinton and power, you mentioned, are personally responsible for that. France also. Holland, on the other hand, is a country that, probably the country that has the most bad conscience with respect to Kosovo, see Srebrenica, and they haven't been interventionists. So it seems to me there's a connection here that might need some exploring.
Yeah. Well, I think it's a fascinating story that hasn't been told yet, I would claim. So the change from a reluctance to intervene to interventionism by the end of the decade. And I think you are absolutely right that Rwanda has plays a critical role here, and the non-intervention in Rwanda is created this kind of bad consciousness, which augmented together with the non-intervention, the non-reaction during the massacres in Bosnia. So there is a build-up that explains also that the overreaction in some ways by the end of the decade and the interventionism that we see in the decade after the 1990s. So that's a fascinating story that has been told not together. So we have really great studies on Rwanda, and they explain why intervention didn't happen, and when it happened, why it was so disastrous. We have similar studies for Srebrenica and for Bosnia, but as a narrative that explains to us these changes, this is still something that needs to be pieced together.
Ja, zuerst möchte ich mich noch ganz herzlich für die so freundlichen Worte bedanken, die heute zu Beginn in meiner Richtung ausgesprochen wurden. Vielen Dank, Frau Dekanin, und auch vielen Dank, Frau Professor Steinbacher und auch Herr Kollege Schwarz. Ich bin wirklich sehr gerührt und freue mich immer, dass immer im Mai eine sehr schöne Sache da an mich herangetragen wird, heute also schon zum 7. Mal. Und ich möchte natürlich auch Herrn Hoffmann sehr herzlich für diesen Vortrag danken, der mich in mancher Hinsicht ein bisschen aufgeregt hat. wichtigsten Dinge, die Sie betont haben, besonders betont haben, etwa also den Kosovo-Krieg, ich habe schon sehr mich bemüht, sehr aufzupassen, die sind nämlich alle passiert, nachdem ich in Pension gegangen bin. Und ich frage mich, was habe ich eigentlich unterrichtet vor dem Jahr 97, wenn sich die wichtigsten Dinge erst nachher überhaupt abgespielt haben. Nun, also Spaß beiseite, ich würde gerne zwei, drei Punkte gerne in die Diskussion einbringen und Sie bitten, also auch um Ihren Kommentar. Eine Sache ist die, ich würde sagen, von Gaza in meiner Warte aus gesehen, oder wie immer, hängt sicher auch mit dem Lebensalter zusammen, orte ich in dem, etwa in dem Vierteljahrhundert zwischen Mitte der 70er Jahre und 2001 einen Höhepunkt der Priorität der Menschenrechten in der Agenda der internationalen Politik. Also wenn ich von Mitte der 70er Jahre spreche, denke ich doch sehr stark an die Helsinki-Konferenz. Man muss natürlich auch schon ihre Vorbereitung hier einbeziehen, aber vor allem die Schlussakte und den berühmten Korb 3, der Schlussakte von Helsinki, die ja eine Möglichkeit der Öffnung zumindest der Diskussion von Human Rights in Osteuropa und im kommunistischen Bereich gegeben haben, das, was man sich hat, das man sich früher gar nicht vorstellen konnte. Schon ein Jahr später ist in Moskau ein russisches oder sowjetisches Komitee zur Beachtung der Helsinki-Schlussakte eingerichtet worden, also eigentlich ein Menschenrechtsschutzkomitee innerhalb der Sowjetunion. Das war vorher ja unvorstellbar. Sehr, sehr bald nach Helsinki ist ja auch die tschechische Charta von Václav Havel gekommen und sicher hat sich das noch sehr verstärkt nach der Wende von 89, 91, die Wiener Konferenz haben Sie ja genannt und anderes mehr. Aber wenn ich von einem Vierteljahrhundert, etwa einem Vierteljahrhundert sprach, muss ich sagen, obwohl mir das sozusagen schwerfällt oder ich es sehr bedauere, dass ich doch den Eindruck habe, dass 9/11 ein Wendepunkt gewesen ist zu Ungunsten des Respekts der Menschenrechte in den Vereinigten Staaten, aber auch sonst wo in der Welt. Wenn ich also den Patriot Act, an den Patriot Act denke, so muss ich einfach sagen, mit dem Patriot Act sind die Dinge sehr bergab gegangen. Aber eben nicht nur in den USA, sondern auch sonst in westlichen Ländern, die an und für sich also dem Respekt der Menschenrechte zumindest faktorisch sehr verbunden sind. Und wenn man also doch bedenkt, was in den vergangenen Jahren, und da ist, glaube ich, eben wirklich 9/11 ein Wendepunkt, nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern im Punkt, doch, das steht jeden Tag in der Zeitung, der Verletzung der Privatsphäre abspielt durch Abhören jeder Art, ich brauche wirklich nicht in Details gehen, muss ich einfach sagen, seit 9/11 und vielleicht zunehmend hat sich die Situation des Respekts von Menschenrechten sehr verschlechtert. Das ist also ein Punkt. Der zweite ist folgender. Ich habe, auch wenn ich an das Buch von Moin denke, auf ein paar andere Publikationen den Eindruck, dass die sich so stark auf das Ende des 20. Jahrhunderts, besonders eben auf die 90er Jahre auch, konzentrierende Geschichte der Menschenrechte sehr stark in den Mittelpunkt stellt, den internationalen Bereich. Und auch Sie haben ja eigentlich in Ihrem Vortrag sich sehr stark mit dem internationalen Bereich befasst und sich darauf konzentriert. Und ich frage mich, ob es nicht doch auch wichtig ist, zu berücksichtigen, den Zusammenhang zwischen Entwicklungen im Völkerrecht oder auch in der internationalen Politik einerseits und dem, was sich innerhalb der Staaten im verfassungsmäßigen Bereich, im verfassungsrechtlich geschützten, im grundrechtlich geschützten Bereich getan hat. Und da glaube ich, dass man doch in die Zeit unmittelbar, also jedenfalls sehr bald nach dem Zweiten Weltkrieg, zurückgehen muss und die neuen Verfassungen nach dem Zweiten Weltkrieg sich anschauen sollte. Ich möchte nur ein Beispiel anführen, weil das sehr plakativ ist. In der Weimarer Verfassung in Deutschland von 1919 hat es geheißen, alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. 30 Jahre später heißt es im Grundgesetz der Bundesrepublik, alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich. Das ist ein großer Sprung. Und das hängt natürlich schon mit dem, was sich in der Zwischenzeit abgespielt hat, zusammen. Insofern würde ich vielleicht den Nicht-Zusammenhang, den Sie erwähnt haben, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Zweiter Weltkrieg, Holocaust, nicht so scharf sehen, wie Sie ihn doch ausgesprochen haben. Und die gleichen Leute, die sozusagen innerhalb von 24 Stunden die Anti-Genocide-Konvention beschlossen haben und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das waren doch die gleichen Personen sozusagen. Ja, damit habe ich eigentlich schon. Ja, eine Sache möchte ich noch hinzufügen, die eben mit meinem Anliegen zusammenhängt, innerstaatliche und internationale oder transnationale Entwicklungen stärker zusammenzusehen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben und damit mache ich Schluss. Ich denke an den Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte in Straßburg, der im Rahmen der also 1950 unterzeichneten Europäischen Konvention der Menschenrechte und Grundfreiheiten dann 8 Jahre später, in den 50 Jahre gegründet wurde, eine sehr langsame Anlaufzeit hatte, sich aber dann eben auch im Laufe der 70er, dann schon stärker 80er Jahre und sicherlich besonders im Laufe der 90er Jahre unglaublich entwickelt hat. Und das Verfahren, das ich ja jetzt gar nicht schildern kann und werde, beim Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte zeigt das Aufsteigen von menschenrechtlichen Konfliktsituationen, die also wenn möglich judiziell gelöst werden sollen, ganz tief vom innerstaatlichen Bereich über den Bereich der höchsten innerstaatlichen Jurisdiktion, der Verfassungsgerichtshöfe im Allgemeinen und wenn das alles nicht mehr klappt, eben die Beschwerde beim Menschengerichtshof in Straßburg, die jedermann ohne übrigens anwaltliche Unterstützung möglich ist und was sich gezeigt hat, dass ja in den 90er Jahren die ganzen osteuropäischen Staaten inklusive Russlands dem Menschenrechtsgerichtshof beigetreten sind. Und wenn man sich die Statistiken anschaut und also bedenkt, dass buchstäblich von Reykjavik bis Vladivostok Beschwerden an Straßburg gerichtet werden können und das besonders aus Russland, aus Rumänien, früher schon aus der Türkei, also aus sehr menschenrechtsheiklen Ländern, Tausende bis Zehntausende von Beschwerden nach Straßburg gelangen, von denen nur ein kleiner Teil behandelt werden kann. Trotzdem also haben osteuropäische Länder inklusive Russland einen ganz hohen Anteil an Verurteilungen in Straßburg. Da tut sich ein Komplex von Menschenrechtsentwicklung der letzten Jahrzehnte auf, den ich also nicht vernachlässigen möchte. Danke vielmals.
Ja, also da würde ich Ihnen völlig zustimmen. Also ich sehe das ganz genauso und ich sehe auch die Chronologie, so ähnlich wie Sie es beschrieben haben, dass der Europäische Gerichtshof im Grunde in den 50er, 60er Jahren kaum eine Rolle spielt, was auch nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass Großbritannien zum Beispiel derzeit noch ein Empire war und natürlich nicht daran interessiert war, dass aus den Kolonien heraus am Europäischen Gerichtshof dann die nationalen Regierungen verklagt werden. Also insofern passt die Geschichte des Europäischen Gerichtshofs in dieses, in das Argument, was ich versucht habe, hier zu entwickeln, zumindest aus meiner Sicht, schon hinein. Also die 90er Jahre sind da tatsächlich die entscheidende Phase. Und der Unterschied zu den 40er Jahren ist eben, zu den späten 40er und 50er Jahren, ist eben, dass, auch da stimme ich Ihnen zu, menschenrechtliche Elemente in die Verfassung der europäischen Staaten, zum westeuropäischen Staaten eingehen. Das aber sozusagen das auf nationale Verfassungen beschränkt ist zu diesem Zeitpunkt noch. Und das ist halt, also die Durchsetzbarkeit von Menschenrechten wird dann letzten Endes den nationalen Institutionen übertragen, während die transnationalen oder internationalen Institutionen relativ machtlos sind in der Durchsetzung von zum Beispiel der Allgemeinen Erklärung. Also da ist sozusagen sind die verfassungsgeschichtlich, haben Sie völlig recht, sind die 40er Jahre, die späten 40er sehr wichtig für die nationalen Verfassungen, aber es tut sich da genau diese Trennung noch auf, die sich in den 90er Jahren stärker schließt zwischen sozusagen der internationalen Ebene und dann.
Ich finde die verfassungsgeschichtliche Entwicklung sehr wichtig. Die Verfassungsgerichtsbarkeit hat ja ihren Siegeszug erst nach dem Zweiten Weltkrieg angetreten.
Genau.
Ja. Was es da an Grundrechtsschutz sich entwickelt hat, nicht nur in Deutschland, in Italien, in anderen Ländern, ist enorm.
Ja.
Ist Teil der Geschichte der Menschenrechte.
Ja, das würde ich gar nicht, also das steht mir fern, das zu bestreiten. Das nehme ich in gewisser Weise für selbstverständlich, weil das sozusagen unser, also das Narrativ auch ist, in dem wir die Geschichte der Menschenrechte sehen im Moment. Aber Sie haben sicher recht, dass man das in einem Vortrag, der sich dann stärker mit der internationalen Dimension beschäftigt, mit berücksichtigen sollte. Zugleich, also mit der Bedeutung des Holocaust, ich glaube, dass sozusagen für die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und da sozusagen folge ich einer Reihe von Historikern, die dazu jetzt gearbeitet haben. Es ist halt nicht in erster Linie der Holocaust, sondern es ist der Zweite Weltkrieg. Sozusagen die Massenverbrechen des Zweiten Weltkriegs insbesondere, die sozusagen der Motor und der Katalysator sind. Der Holocaust, die Singularität des Holocaust ist sozusagen viel stärker erst im sozusagen internationalen Bewusstsein, eben mit den 70er Jahren, 70er, 80er und dann in den 90er Jahren. Also insofern im Retrospektiv zu sagen, es war der Holocaust, der sozusagen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte hervorgebracht hat, ist eine Zuschreibung, die in den 90er Jahren vollzogen wurde. Und da wehre ich mich sozusagen als Historiker oder als Historist in dem Fall dagegen, vorschnell Zusammenhänge herzustellen. Und schließlich die Frage mit 9-11, auch da stimme ich Ihnen im Grunde völlig zu und würde sagen, es beginnen Entwicklungen in Fragen der Menschenrechte in den 70er Jahren. Helsinki ist eine Sache, die Entstehung der Dissidenten, Entstehung von Amnesty International. Das sind die Themen auch von Moyens Buch. Also ich würde durchaus zugestehen, dass es da Anfänge dessen gibt. Nur sozusagen der eigentliche Durchbruch der Menschenrechte, also politische Durchbruch in der globalen Politik, findet dann eben in den 90er Jahren statt. Und das endet oder verändert sich dann mit 9-11. Das heißt, wenn es ein Jahrzehnt gab, was man als Jahrzehnt des Menschenrechtsidealismus nennen würde, dann sind es die 90er Jahre aus meiner Sicht, nicht die 70er Jahre. In den 70er Jahren waren für die Akteure noch ganz andere Fragen zentral. Die Menschenrechte war sozusagen ein Thema unter vielen, aber es war selbst für die Dissidenten sagen, nicht das alleinige oder das wichtigste Thema, sondern es gab andere Themen, die für jemanden wie Hubble zum Beispiel Ende der 70er Jahre wichtig waren. Also von daher, ja, die 9-11 ändert die Dinge und es gibt, also das Buch, was ich zitiert habe von Stephen Hopgood, spricht sogar von der Endzeit der Menschenrechte in den letzten 10 Jahren aufgrund der Entwicklungen, die Sie angedeutet haben.
Professor Pitt?
We know, of course, when we've been well taught that there is no linearity in history. I haven't read Lynn Hunt's book, but the Grande Nation was forced to fight against Austrians, Prussians, and English, and then it developed this idea that it could transform states for reasons of its rights. And perhaps you can tell more about it because I haven't read that book. But if we move back even further into the past, before there was a Grande Nation, before we had nationalism, we have some notions of intervention that exist in a field that is much more religious law. So we have, for example, Innocent IV, who recognized on principle the legality and legitimacy of pagan states. This is a pope who died in 1254, who basically establishes in canon law the idea that one doesn't have to be a Christian state in order to be legitimate, but still he makes exceptions. One exception is for missionaries. If you refuse my right to send missionaries to Berkeley, I can declare war against you. If you refuse trade also, if you refuse trade, for some reason, I can also declare war against you. And then there is the famous Salamanca disputation of 1550, where somebody don't like Sepulveda basically justifies post facto, the destruction of the Inca and Aztec polities on grounds of cannibalism and human sacrifices. The position is interesting. Vittoria will answer, well, they're sacrificing human beings, but it's pretty much an Asian answer to refer. This is the way they do it. They're giving to their gods the most precious thing they have to do. But so we're traditionally in an era post-nation state, but before we get the crystallization of these nations, including the Grande Nation, we have here and there notions of intervention for human rights. I don't know whether it be considered as individual human rights, but there's something like that.
Mm-hmm. Well, this is precisely, I mean, these are precisely the kind of questions that I want to open up with, you know, this paper. Because in Lynn Hunt's reading of the emergence of human rights, the question of intervention doesn't play a role at all, because she's not interested also in states and in politics, you know, in a narrowly defined sense, and also not in colonialism. And instead, she's interested in the emergence of empathy, of compassion, of human compassion, and she sees individual human compassion. And she sees this as the basis of human rights. But if we look at empathy and compassion, and you know, by chance it originated in France in the 18th century, according to Hunt, which you know, one might debate as well. But it's a magnificent book in what it did and it does, namely to explain to us how a certain form of empathy emerges, but it leaves out other important elements of our current of the practice of human rights today, and that is, for example, interventions. So I think that the history of interventions should be part of the history of human rights, and that includes the interventions that you've mentioned, but it also includes, for example, the interventions in the 19th century, especially in the Ottoman Empire. And there we can see that the ways of mobilization are actually very similar to what we see in humanitarian interventions today. The only difference is, so there's an emphasis on detail and descriptions of, you know, individual suffering. The emphasis is on the body, on violations of bodies, on atrocities. And there is an organization around this mobilization. So these organizations, the reform movements of the 19th century, were in some ways similar to Médecins Sans Frontières or organizations like that in the 1970s. The only difference is that it didn't happen in the name of human rights, but it happened in the name of civilization, for example, or humanity, and so on. So what I'm proposing is to look for analogous concepts in the 19th century that triggered similar actions based on the suffering of individuals in distant places. So that's the kind of history that I would imagine is important, in addition to, you know, the kind of history of human rights that we have already in place.
Thank you. One of the things that I find somewhat lacking in Sam Lloyd's narrative and Lynn Hunt's narrative is the entirely different deployment and uses of human rights in Latin America. It's not about intervention, but it is a very lively and important philosophy that sort of transcends or lives beyond the end of what in many ways were human rights violations committed in Cold War proxy conflicts, whether we're talking about Central America or what was happening in the Southern Cone countries during the dictatorships in the 70s. But it's a different discussion. And so I'm hoping to hear at some point that the historians who are looking at what really is a Eurocentric and the use of human rights as a justification of a sort of benevolent imperialism, perhaps building on the mission civilatrice from French colonial or whatever, to also try to incorporate the way human rights gets used not only in resistance to excessive authoritarian power in nation states, but also in the reconstruction of those societies in the post-dictatorship periods. And it's different in every one of them. I mean, Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, Salvador, Guatemala, they all have very different transitional justice processes, but they all involve a discussion of human rights. The other area of the world is just the South Africa experience, which also has human rights very present in the anti-apartheid movement and then creates a constitution that is one of the outstanding world human rights documents. And those experiences are really kind of entirely outside of the narrative that you've just given us, that Sam Lloyd has in his book. And so I'm hoping for at some future time to hear something that integrates that. I'm not sure how you account for it.
Well, I completely agree, but I do think, I mean, also to come back to the question of the interlink between local legal cultures and social and political contexts and international human rights, I think this is exactly the most interesting research field in the moment. But this was not what I did in the paper, obviously, as you know, pointed out, but it's also something that I just couldn't do, a kind of in-depth study of a particular case that would do exactly that what you are asking for. So I'm not doing it today here, but I wouldn't know where to look. So there are a few studies. I mean, there's the work by Greg Brandon, for example, on Latin America and human rights, has some interesting arguments that don't sit well with the general narrative that is proposed by some stories that I mentioned and that I'm critiquing. But of course, by critiquing them, I'm saying giving that same kind of narrative loop. So I agree. Yeah.
Ja, vielleicht auch eine Frage, ich switche jetzt aber ins Deutsche. Wenngleich doch zwei englische Wörter dort vielleicht etwas nützen können bei dieser Frage Interventionismus und Human Rights. Ich bin mir nicht ganz sicher, also ich sehe, dass es connected ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es correlated ist. Korreliert. Im Sinne ja auch einer kausalen Verbindung. Grund für diesen Zweifel, das ist erst ein Kommentar und eine kurze Frage. Jugoslawien, oder beziehungsweise der Fall des Jugoslawien. Also schon 92 findet sich natürlich in den UN-Dokumenten, Originaldokumenten sozusagen, Schock, Entrüstung über Human Rights Violations. Ganz klar. Aber dann ist gewissermaßen natürlich vielleicht eine Bestätigung des Vortrags, aber dann passiert ja lange Zeit eben wenig. Oder nichts, man könnte sogar umdrehen, das Argument, diese Menschenrechtsverletzungen werden ständig beklagt Und man ruft ganz laut hier die Opfer der Kosaken, aber dann tut man ja wenig bzw. nichts, im Gegenteil, man tut etwas, man erhebt ein Waffenembargo, was es ihnen verunmöglicht, sich selbst zu wehren. Das wird dann zwar inoffiziell unterlaufen, und das klingt dann die entscheidende Wende, also das ist die wirkliche Intervention, die Waffenlieferungen, die dann zum Kippen dieses Krieges führen. 95, aber zum Teil auch schon davor. Und dann wieder als Gegenreaktion für Linie zum Übrigen auf dieses Kippen des Krieges. Aber sozusagen, also ich, in gewisser Hinsicht werden die durch diesen Menschenrechtsopferdiskurs sogar noch mal ein zweites Mal legitimisiert, weil man gibt ihnen ja keine Möglichkeiten, sich zu wehren durch dieses Waffenembargo. Und dann erst kommt diese Intervention, ja, also es ist in seltsamen Wellen und nicht so ganz klaren Zusammenhängen, fürchte ich, diese jugoslawische Geschichte. Und das, glaube ich, macht es schwieriger, also einen kausalen Zusammenhang hier herzustellen. Das sind so Dinge, die eben einander herverlaufen, aber wo dann die genauen Schnittpunkte sind, ist wahrscheinlich schwierig festzustellen. Wäre meine Befürchtung mit diesem Interventionismus und Human Rights. Es kommt dann eben doch relativ schwer. Vielleicht ist tatsächlich dann schon Srebrenica so ein Umschlagpunkt. Dort in dieser speziellen Region, wenn wir den Begriff Eurozentrismus doch wieder aufnehmen wollen. Also auf Europa bezogen ist das vielleicht ein Wendepunkt, dieser Schock. Aber, naja, schwierig mit dieser Intervention. Auf jeden Fall, der entscheidende Wendepunkt, würde ich sagen, ist ganz banale Realpolitik. Wir haben eine hochgerüstete Armee, die es fast schafft, militärisch Schranken zu schaffen, dann lange Zeit ein Paff, aber dann eben militärisch das Umkippen. Begleitet natürlich von einem medialen Krieg, den die Serben schon viel früher verlieren als den militärischen. Die Frage jetzt allerdings für die Zeit so um 89, Menschenrechte, dieser Fokus ist ganz klar, aber da gab es auch noch einen anderen Begriff und inwieweit spielt der nämlich noch eine Rolle, ist eine kindliche Frage aus Neugier. 89 gibt es sehr stark den Begriff der Menschenwürde, vor allem unter polnischen Dissidenten, der wird auch international diskutiert, grenzüberschreitend, nicht nur auf einzelne Nationalstaaten oder nationale Öffentlichkeiten zurückgezogen. Godność heißt das. Darauf beziehen sich auch wieder die Ukrainer zum Beispiel. Dort heißt es ganz ähnlich, Rinnost. Und ist da nicht noch was weiteres da, weil Menschenrechte induziert dann nicht mehr so, na gut, der Schutz vor Menschenrechtsverletzungen, während die Menschenwürde doch eigentlich so etwas wie Social Citizenship viel mehr impliziert. Also soziale Teilhabe ist nämlich auch ein Begriff im Umlauf, der in gewisser Hinsicht breiter ist, aber ich bin kein Rechtsphilosoph, aber das ist jetzt die Frage, ist der dort noch da und wann verschwindet der wieder oder weniger wichtig? Und vielleicht ist das Teil des Problems, dass dann die westlichen Menschenrechte dann diskutiert werden, aber seine Frage.
Also der Begriff der Menschenwürde, das ist inzwischen also auch ganz gut erforscht. Aber wie gesagt, viele dieser Forschungen sind sehr jungen Datums, also sind in den letzten 10 Jahren im Grunde entstanden. Der ist sozusagen durch den Personalismus in den 40er Jahren in diese Verfassungsdokumente auch reingekommen und hat stark zu tun mit der den Coming to Terms des Katholizismus mit sozusagen Forschung von Menschenrechten. Und das findet sozusagen in den 40er Jahren statt. Also Jacques Maritain ist dann eine ganz zentrale Figur. Herr Sturz hat darüber auch geschrieben und setzt sich dann in den 60er Jahren fort und kommt sozusagen über die Kirchen in gewisser Weise, also über den Katholizismus, auch in die polnische Oppositionsbewegung. Also das ist sozusagen die Genealogie des Begriffs. Ich würde dennoch sagen, dass, also was mir wichtig ist für 1989, ist im Grunde, dass es heute primär eben auf Menschenrechte reduziert wird, eben infolge sozusagen von Helsinki und dann der Dissidentenbewegung und so weiter. Aber wie du sozusagen in deiner Frage andeutest und auch sonst natürlich auch viel besser weißt, waren sozusagen die Begriffe, also das war sehr viel uneindeutiger. Was sind sozusagen die zentralen Begriffe? Menschenwürde ist ein Begriff, aber Demokratie, was ja nicht unbedingt das Gleiche ist wie Menschenrechte oder Menschenwürde, war eben auch ein ganz zentraler Begriff für die 89er Revolution. Und darauf wollte ich sozusagen im Vortrag aufmerksam machen.
You mentioned how Asian states often complain that the notion of human rights is a Western cultural imposition. And based on your explanation of the development of the modern human rights regime, it seems that we can take this complaint as evidence that they have somehow been more immune to the causes that have led to or propelled the ideology forward in Western countries. Namely that they're somehow less sensitive to the suffering of others in foreign countries. They place more of an emphasis on state sovereignty, or they somehow have less of a guilty conscience over past atrocities, even though they have also been committed in Asia. Would you agree with this analysis? If so, why do you think they have been somehow more immune to these causes? And for the sake of enforcement, do you think that NGOs or the international community should do anything to make human rights more believable in these countries?
Thank you for your question. Well, this is again somewhat beyond my actual research field, so I can only give you a very, general answer, but when I read my colleagues correctly who work, so either colleagues who work on Chinese history or colleagues who work on international human rights law and how it emerged, I think two answers or two things in this historiography are striking to me. And one is, and I've mentioned that briefly in the talk, that it is that this discourse of human rights as a Western notion is actually also fairly recent, and that in the 1960s and 70s in international organizations, where particular non-aligned states from all over the world, mainly Africa, Latin America, or at this point not Latin America anymore, but Asian countries as well, who were pushing for international human rights to push them through, and that only changes in the 1990s when on the other side European or transatlantic cosmopolitan elites discover human rights in some ways as an idealist notion. So the two are obviously hang together. Again, that's a history that is only emerging right now, and it would be more interesting and to hear more about that. And the other thing that I find interesting, in particular, for example, on Chinese societies' take on human rights or rights in general, is that there is actually some research now that shows an early embrace of human rights already in the 1920s and 30s, but that the focus was always more on social rights and collective rights. So the focus was more on collective and not on individual. And that seems to be a distinction that reemerged in some ways in the last 20 years, 20, 30 years as well, where also the Chinese government is positioning itself against individual human rights in some ways, while it is embracing social rights on a different level. So that's essentially the argument that I'm trying to make in this, and also in the book that will come out of this, is that we should think of human rights despite the fact that it is a legal concept, it is also a political concept. And it is a language that is used for political contestations within the domestic arena, but also in the international arena. And that explains why certain states embrace human rights or not embrace human rights at different points, and why different versions of human rights circulate at the very same time in the world. And in some ways, we need to, you know, not think in a linear fashion about human rights, but should think about different layers of understandings of human rights which are present at the very same time. So this, the version that I gave you today and that I tried to criticize also, is just one version, but there are other understandings of human rights out there that are coexisting with these accounts.
Dankeschön, Herr Professor. Es ist natürlich als Jurist, kommt man oft von einem anderen Ansatz und da fühlt man sich in einer Diskussion oft ein bisschen entwurzelt. Aber gleichzeitig, ich teile viele Ihrer Einschätzungen, vor allem etwas, wenn Sie gesprochen werden, überraschenderweise, weil mein Ansatz natürlich ein individueller Menschenrechtsansatz ist, individuelles Menschenrecht, aber gleichzeitig auch die kollektiven Rechte in einer Form menschenrechtlich verankert sehen möchte. Jetzt haben wir natürlich die Wiener Menschenrechtskonferenz, glaube ich, ein wesentlicher Durchbruch. Sie haben es auch, glaube ich, sehr gut dargestellt. Wir sehen es natürlich von der politischen Ebene kristallisierend in der Wiener Menschenrechtskonferenz. Ich glaube, Sie haben die, wir haben in der Diskussion auch die Universalität schon in den Vordergrund gestellt als eines der wesentlichen Elemente. Ich glaube, aber ein wichtiger Punkt war auch in Wien, dass eigentlich das Zentrum gekommen ist, der Victim. Also das Opfer wurde als neues Element in der Menschenrechtsdiskussion eingeführt. Und das, glaube ich, ist auch in der Folge für die weitere Entwicklung, sei es um Right to Justice, Right to Truth, also Justice im Zusammenhang mit Right to Truth und Non-Recurrence, ein wesentliches Element, glaube ich, auch in der Diskussion für die Zukunft. Was mich interessiert, was mich ein bisschen überrascht hat in ihrer Ausführung, war natürlich, etwas hat mir gefehlt, wo wir politisch derzeit eigentlich sehr viel zu kiefeln haben. Das ist, was wir als arabischer Frühling genannt haben, der ja sehr stark bestanden ist unter dem Aspekt, also Menschenrechte sollen hier dem Durchbruch verholfen werden oder auch unter dem Aspekt, Stabilität soll nicht mehr in den Vordergrund stehen, wenn man das so formuliert. Das Ergebnis ist aber dann auch ein bisschen ernüchternd, würde ich sagen. Und ich glaube, und da würde mich interessieren, wie schätzen Sie eigentlich, wenn Sie von Responsibility to Protect sprechen, die Konsequenzen und Ergebnisse der Libyen-Krise, oder des Libyen-Einsatzes oder Intervention? Viele sagen heute, dass das Konzept Responsibility to Protect nach diesem Libyen-Einsatz in dieser Form nicht mehr existiert. Dankeschön.
Ja, es ist natürlich schwierig, als Historiker gegenwärtige politische Ereignisse zu kommentieren, aber mit meinem Vortrag habe ich mich selber in diese Position manövriert, also von daher schulde ich Ihnen auch eine Antwort. Die kurze Antwort, wir können darüber den ganzen Abend diskutieren, aber die kurze Antwort wäre, dass mit dem, was ich hier beschreibe, mit dem Durchbruch in gewisser Weise von Menschenrechten als Teil internationaler Politik, nicht nur des internationalen Rechts, das waren sie schon vorher, sondern der internationalen Politik, mit diesem Durchbruch ist die Welt nicht sicherer geworden. Das ist meine kurze Antwort auf Ihre Frage. Das heißt, also was das alles ausgelöst hat, mit den besten Intentionen, das ist sozusagen noch, da ist es zu früh, eine Bilanz zu ziehen. Aber ich stimme Ihnen völlig zu, dass die Ergebnisse sehr widersprüchlich und ernüchternd sind, was zusätzlich, glaube ich, noch zu diesem generellen Gefühl der Ernüchterung beiträgt, was Herr Stolz schon angesprochen hat, was seit den späten 90er Jahren, seit 9/11 eingesetzt hat. Also sozusagen eine Welt, in der Souveränität, staatliche Souveränität wieder antastbar ist, ist tendenziell eine Welt, die frei ist auch für Interventionen und für Kriege und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite können wir nicht abseits stehen, wenn wir sozusagen das Leiden der anderen sehen über sozusagen die Medien und so weiter und so fort. Das ist sozusagen, das ist das Dilemma unserer Zeit. Und was daraus sozusagen, was der Weg daraus wäre, der politische Weg, ist mir auch nicht klar. Meine Frage ist nur, was hat sozusagen dieser Menschheitsidealismus, was sind die Aktien, die der sozusagen hat in dieser Konstellation?
Das war jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ich habe nur noch eine ganz kurze Frage. Erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Es ist vor kurzem das dicke Buch von Jan Ettel erschienen, einem Freiburger Historiker, der seine Habilitationsschrift zum Thema geschrieben hat. Und er geht jetzt weniger auf die 90er Jahre so stark fokussiert ein, wie du das gemacht hast, sondern er zeichnet sozusagen einen globalen Zugriff die Entwicklung seit den späten 40er Jahren nach und geht auch auf Lateinamerika, auf Chile, glaube ich, ein. Mich würde interessieren, wie du seine Position und sein Buch einschätzt.
Ja, auch eine kurze Antwort. Also ich glaube, es ist eine fantastische Studie, die in vieler Hinsicht die Behauptung, die Moin aufgestellt hat, in einem stärker essayistischen Buch, sehr viel sozusagen Forschungsgesättigter unterfüttert hat. Und es hat die Hauptthese dann parallel mit Moin, dass die 70er Jahre doch das Durchbruchsjahrzehnt sind. Und da würde ich eben sagen, da bin ich mir nicht, da könnte ich sozusagen wieder vorne anfangen mit meinem Vortrag und dir all die Gründe nennen, warum ich glaube, dass das stimmt, dass die 70er Jahre ein Beginn sind. Dass aber sozusagen, weil wir halt Historiker sind, wir einfach zurückschrecken, im Grunde unsere unmittelbare Zeit zum Thema zu machen. Wir suchen sozusagen nach Vorläufern und dann sind die 70er Jahre so eine gewisse Art ein Kompromiss. Also diese 70er Jahre sind, fühlen sich schon ein wenig historisch an, also können wir sagen, dort beginnt es. Aber in Wirklichkeit sozusagen müssen wir uns eingestehen, dass der eigentliche Durchbruch, glaube ich, noch später anzusetzen ist. Und das wäre, glaube ich, für eine historische Habilitationsschrift vielleicht nicht möglich gewesen, ein Buch sozusagen über die 90er Jahre. 1000 Seiten ist das Buch. 1000 Seiten über die 90er Jahre wäre dann vielleicht doch zu viel.
So, ich denke, das Ende dieser Veranstaltung ist gekommen. Ich danke Ihnen noch einmal, Herr Hoffmann, für Ihren Vortrag. Ich danke Ihnen insbesondere auch für die sehr interessanten Fragen. Danke fürs Kommen und hoffe, dass es immer der Geschichte der Menschheit